Letzten Schabbat haben wir Sefer Shmot vollendet. Jetzt fangen wir mit Vayikra an. Und mit was fängt Vayikra an eigentlich? Man muss gleich schon ein Gefühl für Ramban entwickelt haben. Nach zwei Chumashim, dass wir gemeinsam Ramban lernen, glaube ich, dass wir ein bisschen ein Gefühl für Ramban haben. Ich werde nicht sagen, dass er uns nie überrascht. Fortan tut er uns überraschen. Aber ein Gefühl entwickeln wir. Und hier gibt es ganz am Anfang von Sefer Vayikra. Vayikra el Moshe, und Gott rief zu Moshe, Vaydaber Hashem elav, und der Ewige sprach zu ihm, Me'oel Moed. Was heißt Oel Moed? Normalerweise sagen wir Stiftzelt, aber ich werde mal behaupten, dass es nicht Oel Moed oder Mishkan in sich einschließt als Begriff. Mishkan kommt von Lishkon, Shochen, Shchina. Die göttliche Gegenwart ist dort zu spüren. Sie ruht. Es ist ein bisschen ein Lager- oder Ruheort. Damit meinen wir nicht, dass Gott sich dort ausruht. Das darf der Fall sein, dass der Kaiser Karl in Karlsbad baden ging oder in Karlsruhe ruhen ging oder ja oder nicht. Aber Gott braucht keine Ruhe. Es gibt sogar eine interessante Agada im Talmud. Eine gewisse Matronita, eine reiche römische Frau, fragte den Rabbi Yossi ben Chalaf, da sagte sie, der liebe Gott hat Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen und am 7. Tag ruhte er. Was macht er seither? Und dann sagt Rabbi Yossi ben Chalaf, wie auf Englisch sagt man, not one to miss a beat. Das ist nicht jemand, der plötzlich da sprachlos steht. Da sagt er, naja, es gibt dort zwei verschiedene Versionen von dieser Geschichte. Die bekanntere ist, Gott vermählt Menschen miteinander. Ich sage, ah, das ist nicht so schwer, das kann ich auch. Und sie hatte 1000 Dienerinnen und Diener und sie hat dann entschieden, du gehst mit der und du gehst mit dem. Und so hat sie 500 Paare daraus gemacht. Und am Folgetag ist der eine mit einem blauen Auge gekommen und die andere ist, da war eine Frau in nicht im besten Zustand oder beide waren einfach mit der miesesten Laune. Und da hat sie angefangen zu verstehen, dass es nicht so leicht ist, Menschen zueinander zu bringen. Also der liebe Gott ist beschäftigt. Aber trotzdem müde wird er nicht. Hinei lo yanum v'lo yishan shomer Israel, der Hüter Israel. Weder schläft noch schlummert, ja, braucht keinen Schlaf. Mishkan in diesem Fall heißt nicht Ruheort im Sinne von Ruhe finden, sondern es ist dort, wo Gott seine Gegenwart gelten lässt, mehr als anderswo. Das ist Mishkan. Was ist Oel Moed? Es ist das Gleiche. Es bezeichnet den gleichen Ort, aber als Begriff ist es was anderes. Und das wird jetzt sehr, 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 sehr zentral eigentlich für Ramban als müssen wir uns vorstellen. Ja, ohne Ramban zu lesen, müssen wir selbst ahnen. Ohel Moed. Moed hat in sich die Buchstaben, also wir haben das Mem, dann haben wir Wav, Ein, Dalet. Wenn ich das Mem wegnehme, haben wir Wad. Wav, Ein, Dalet. Wad ist eine Kommission, Wada ist eine Kommission, Wad ist ein Vorstand. Aber eigentlich kommt es von Zusammenkunft. Und tatsächlich, auf Englisch haben wir hier Tent of Meeting, Oel Moed. Oel ist ein Zelt und Moed. Wir haben unsere Feste. Wie heißen unsere Feste im biblischen Hebräisch? Wir haben Chagim, wir haben auch Moadim. Moadim, die Zusammenkunft. Wir kommen zusammen. Was stellen wir uns vor? Was hat der Ramban uns in den letzten Wochen so bezüglich Sinai und des Stiftzeltes und der Korbanot gelehrt? Und was wir natürlich jetzt selbstverständlich vertiefen werden, weil das ist, was Ramban hier tut. Für Ramban, haben wir schon gesehen, ist der Tempel und der Tempeldienst, die sind beide sehr zentral im Judentum. Ich würde mal so sagen, Ramban bestreitet nicht, dass wir nicht erwarten, dass die gesamte Menschheit jüdisch wird. Ja? Wir sind dafür bekannt. Aus unserer Sicht können auch ehrliche, gute, fromme Nichtjuden einen Anteil im Jenseits bekommen. Ja? Wozu ist man dann jüdisch? Es muss eine extra Dimension geben. Diese Dimension für Ramban spielt sich insbesondere im Beit HaMikdash ab, mit dem Tempeldienst. Denn mit dem Feuer, das auf dem Altar brannte, und mit der Wolken, die es zu jenen Zeiten im Stiftzelt gab, haben wir Sinai mitgenommen. Der Berg, das haben wir ja schon zu Paschat Yitro gesehen, Der Berg blieb nicht heilig, nachdem das Liebene Israel aus Sinai weggezogen sind. Wir haben keine Tradition, wo der Berg Sinai ist. Wir versuchen nicht in der Tradition irgendwie zu entdecken und festzuhalten, das ist der heiligste Ort, wo Gott sich den Menschen offenbart hat. Nein, denn der heiligste Ort, den haben wir mitgenommen. Der heiligste Ort haben wir im Mishkan mitgenommen. Und Jerusalem ist der neue Sinai. Sinai haben wir mitgenommen, es war portabel, es war ja, mitzunehmen. Und hier haben wir also in diesem Ort Ohel Moed. Es ist der Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Wow. Also ich glaube, ohne weiterzugehen, müssen wir schon erahnen, dass Ramban hier was ganz Wichtiges sagen wird. Und tatsächlich haben wir eine Einführung zu Vayikra, also Hagdama. Amara Ketuv Bekan, hier sagt der Vers, Vayikra el Moshe, Gott rief zu Moshe. Also er rief, das heißt nicht wer. Vayikra el Moshe steht hier nicht, Vayikra Hashem el Moshe, ja, sondern Vayikra el Moshe. Und dann heißt es, Vayidaber Hashem elav. Gott sprach zu ihm, der Ewige sprach zu ihm, aber er steht, er rief, wer hat Moshe gerufen? Gott hat Moshe gerufen. Ja, okay. Sagt der Vers, Vayikra el Moshe, Vayidaber Hashem elav, velo ken b'shar mekomot. Hier insbesondere wird das Vayikra el Moshe betont, das sehen wir sonst nirgends. Warum muss Gott Moshe rufen? Der Vers, der am häufigsten vorkommt, ist Vayidaber Hashem el Moshe lemor. Vayomer Hashem el Moshe lemor. Vayidaber Hashem el Moshe. Gott sprach zu Moshe und sagte, nie muss Gott vorher Moshe rufen. Was ist da los? Nur hier steht Vayikra el Moshe. Gott musste Moshe rufen, weil Moshe nicht die Möglichkeit hatte, alleine, eigenständig in das Stiftzelt hineinzukommen. Konnte er nicht. Warum konnte er nicht? Denn sobald der Wolken Gottes das Stiftzelt fühlte, konnte Moshe nicht mehr rein. Das steht so. Das haben wir letzte Woche gelernt, ja. Bei der Einweihung des Mishkans, wie es am Ende des Buch Shemot dargestellt wird. Und deshalb konnte Moshe nicht rein. Lo haya Moshe yachol, Moshe konnte nicht lavo el ol moed, reinzukommen ol moed, liyoto nigash el makom asher sham elokim, um sich anzunähern des Ortes, wo Gott seine die Gegenwart Gottes gewährt. Rak bikri'a shikrato. Erstens musste Gott ihn rufen. Gott musste ihm Erlaubnis geben. Erst dann kommt er rein. Ja. Was soll das? Sagt er so. Shekvar ne'amar le'Moshe, es wurde ja dem Moshe gesagt. Es geht zurück am Anfang, als Gott Moshe verordnete, ein Mishkan, ein Mikdash, ein Heiligtum bauen zu lassen. Dann heißt es, bezüglich des ersten Gegenstandes, von dem wir ganz am Anfang des Auftrages des Mishkans gelernt haben, nämlich, dass Moshe die Bundeslade zu bauen hatte. Vedibarti itcha, ich werde mit dir sprechen, me'ala kaporet, von über den Deckel. Ja? Das Gleiche wird später betont, als es dann im Bauauftrag dem Moshe gesagt wird, also bei der Zusammenfassung. Wir haben ja im Ramban gesehen, dass er betont, dass fünfmal diese Geschichte, diese Melechet HaMishkan, das Werk des Mishkans erwähnt wird. Und jeweils hat es eine andere Bedeutung. Und bei der zweiten Liste, Asheri Vaid Lachem Shama, dort werde ich mit euch mich treffen. Ja? Also es muss dort geschehen. Die Begegnung zwischen Mensch und Gott findet im Mishkan statt. Aber Gott muss Moshe rufen. Als Moshe wusste, dass die Gegenwart Gottes dort weilt, dann fürchtete er zu kommen. Vielleicht erinnern wir uns, als wir das aufgegriffen haben, dass Am Israel Sinai mitgenommen hat, dass das Feuer auf dem Altar und der Wolken im Stiftzelt, das sind diese Elemente der Offenbarung, die sichtbaren Elemente der Offenbarung auf dem Berg Sinai, dass wir das mitgenommen haben, hat jemand gesagt, vielleicht war das, es sieht so aus, als können wir hier auch eine Verbindung mit dem brennenden Busch sehen. Ja, vielleicht erinnert sich doch jemand an diese Bemerkung. Naja, beim brennenden Busch fürchtete Moschee, ja, wollte sehen, was da ist, und er fürchtete sich, und es gibt beide, ja. Und Gott sagte ihm, Schalne Alecha me al Raglecha, nehme deine Schuhe ab, ziehe deine Schuhe ab von deinen Füßen, ja, denn der Ort, wo du bist, ist Kadosch. Und dann Moschee hat Angst, er will nicht, ja, er fürchtet sich dann. Also auch hier fürchtet er, in das Zelt hineinzukommen. Lavo ba'ol klal, überhaupt nicht wollte er kommen. Ache karai lav, bis Gott ihn gerufen hat. Und dafür haben wir einen Präzedenzfall. Ache kara elav, Gott hat Moschee gerufen und wir haben dafür einen Präzedenzfall, nämlich Gott hat Moschee auch gerufen, als Moschee auf den Berg hinaufging. Vielleicht erinnern wir uns, wir haben noch davon gesprochen, am Ende von Parshat Mishpatim heißt es, Moschee ging auf den Berg hinauf und er wartete 6 Tage. Und am 7. Tag rief Gott zu ihm und er ging hinein. Und dann gab es die Frage, wann diese 6 Tage waren, ob diese 6 Tage Vorbereitung vor der Offenbarung am Berg Sinai war oder das ist ein Teil der 40 Tage auf dem Berg. Und hier sagt er, auch dort rief ja Gott Moschee. Vayikra el Moschee bei Yom HaShvi'i. Am 7. Tag rief er zu Moschee mit Toche Anan von den Wolken. Herrlich! Moschee ist auf dem Berg Sinai. Es gibt dort einen Wolken, der die Gegenwart Gottes repräsentiert, zu Ausdruck bringt. Und Moschee fürchtet sich hineinzukommen. Und Gott ruft ihn. Und hier sind wir im Mishkan. Und der Mishkan ist ja Sinai mitgenommen. Und es gibt einen Wolken, der die Gegenwart Gottes repräsentiert. Und Moschee fürchtet sich hineinzukommen. Und Gott ruft ihn. Ist das nicht schön? Das zeigt, dass es textuelle Hinweise gibt, die die These von Ramban eigentlich belegen. Andere Möglichkeit. O, Sheloaya Moshe, Yodea, Shakavod Boel. Es kann sein, dass Moshe nicht sicher war, dass die Herrlichkeit Gottes im Zelt ist. Bishayalo Adibu Misham. Ja, und dass von dort er angesprochen wird, dort werden soll. Kiloki Sawed Anana Jomashmini, 7 Tage lang hat Moschee das Zelt errichtet und abgebaut. Das haben wir auch gesehen, dass Moschee aufgebaut und abgebaut hat. Aufgebaut und abgebaut, täglich, vielleicht sogar nach einer Meinung im Midrasch zweimal am Tag, nach einer anderen Meinung im Midrasch dreimal am Tag hat Moschee das Zelt errichtet. Und sagt aber Ramban, mit alles, was dort 7 Tage lang geschehen ist, gab es keine Wolken. Die Präsenz Gottes war noch nicht da. Erst am 8. Tag. Kedat Rabotenu. Wiederum, das ist ein Echo vom Schur letzter Woche, nach der Meinung unserer Weisen. Wir haben ja gesagt, man kann in jene Stelle auf verschiedene Arten und Weisen auslegen. Und Ramban wählt bewusst, die Erklärung unserer Weisen aufrechtzuerhalten. Also es kann auch sein, einfach, dass ihm die Erfahrung fehlte. Aber Vacharakriya, nachdem das Gott ihn rief, ba Moshe ba Ohel, kam Moshe in das Zelt hinein, lifnei velifnim, in das Allerheiligtum, können Moshe darshu, wie unsere Weisen dann ausgelegt haben, Aaron bebaljavo. Ve'en Moshe bebaljavo. Was ist das? Das werden wir noch sehen. In Parshat Achremot werden wir das vielleicht sehen. Es gibt Yom Kippur, ist das Musaf-Gebet sehr lang, weil wir zu Yom Kippur nicht nur Musaf, also Musaf ist immer für die zusätzlichen Opfer, die zu jenem Tag zu Tempelzeiten gebracht wurden. Zu Yom Kippur haben wir im Musaf auch noch die sogenannte Sedere Avodah, den besonderen Tempeldienst, der zu Yom Kippur ausgeführt wurde, der nicht als Musaf galt. Das Musaf-Opfer, das waren Ganzopfer, Opfer, die auf dem äußeren Altar gänzlich verbrannt wurden. Aber zu Yom Kippur gab es auch besondere Sühneopfer, deren Blut in das Allerheiligtum hineingebracht wurde und dort vor der Bundeslade gespritzt wurde. Und dann heißt es eigentlich, wenn der Kohen Gadol dort ist, in Mishkan, um den Yom Kippur-Dienst durchzuführen, darf kein Mensch dort sein, nur der Kohen Gadol. Und auch der Kohen Gadol selbst darf nicht hineinkommen außer wenn er eine Mitzwa hat, dort zu gehen. Ja? Man kommt nicht frei in das Allerheiligtum hinein. Aber es gibt eine Auslegung, dass Moschee die Ausnahme bildet. Aharon bevaliavo, en Moschee bevaliavo. Moschee, der kommt ja rein. Ramban sagt, er hat uns jetzt zwei Auslegungen gegeben. Eine, Moschee wusste, was kommt, aber befürchtete sich. Dafür gibt es textuelle Anweisungen. Die andere Erklärung ist, dass Moschee gar nicht wusste. Alles war neu. Und interessant ist, er sagt hier, das ist sogar eine, die vor der Hand liegende Erklärung, die zweite, wie schon ausgelegt wurde. Okay, gut. Das heißt, Ramban gibt uns da zwei Erklärungen. Man sieht von der Zahl Wörter, die dem gewidmet werden, die diesen Erklärungen gewidmet wurden, dass er die erste Erklärung besonders liebt. Trotzdem sagt er, die zweite ist die, die er als Pschat bezeichnet. Okay. Bisher erfolgt aus, was Ramban erklärt hat, dass Vayikra eine Ausnahme ist. Nur zweimal in der Geschichte rief Gott Moschee, bevor er zu ihm sprach. Sonst wusste Moschee, dass er gerufen wird. Er kam und Gott sprach zu ihm. Wir können da einen Vergleich machen, als Schmuel, im Buch Schmuel, als Schmuel noch ein Kind ist, aber bereits im Dienst Gottes eingeweiht wurde. Er ist ein Kind, der den Kohen Gadol zur Seite steht. Und eines Morgens hört er, wie sein Name gerufen wird. Und er weiß nicht, was es ist. Er glaubt, das ist der Elia Cohen, der ihn ruft. Und er kommt und sagt, ja, mein Herr, ich bin da. Und Elia sagt, ich habe dich nicht gerufen. Er geht zurück und wird nochmals gerufen. Und wenn er nochmals gerufen wird, irgendwann versteht Eli, was da los ist, sagt er, es kann sein, dass Gott dich ruft. Wenn du wieder deinen Namen hörst, steh auf und sage vor Gott, du hörst, was er zu sagen hat. Und Eli war ziemlich sicher, dass Schmuel da eine Prophezeiung bekommt. Und Schmuel war sich selbst noch nicht ganz sicher und deshalb hadert er noch, wie er antwortet. Aber er hat schon eine Vorahnung und tatsächlich kriegt er dann seine erste Prophezeiung. Und da hat man eben diese Kriya, Gott ruft. Das Rufen ist möglicherweise dann etwas, das nicht häufig vorkommt. Aber es gibt auch eine andere Interpretation. Und das ist die, die wir jetzt sehen werden. Wir Rabotenu Amrun, unsere Weisen sagten. Kilechola Dibrot, das kommt aus dem Midrash, der heißt Sifra. Kilechola Dibrot, ulechola Ha'amirot, jeweils vor einem Dibur, vor das Gott Vaidaber, ja, er sprach zu Moschee, oder Vayomer, er sagte zu Moschee, Ha'amirot, ja, die Aussagungen, ulechola Tzivuim und vor jedem Befehl, Kadma Kriya. Immer gab es eine Kriya. Immer wurde gerufen. Was heißt das? Kelomar, das heißt, Sheyomar Elav Moshe Moshe. Immer sagte Gott zu Moshe, erstens Moshe, Moshe. Dann wusste Moshe, er wird gerufen, er kam hinein und dann hat Gott mit Moshe gesprochen. Nicht wie aus dem Text der Torah uns auf den ersten Blick scheint, nämlich dass nur zweimal Gott Moshe gerufen hat, sondern jeweils. Und dann sagte Moschee, Hineni. Ja? Woher wissen wir, dass Moschee Hineni sagt? Weil das ist im dritten Kapitel von Schemot. Das ist beim brennenden Busch. Und jetzt erklärt Ramban, was das sein soll. Sagt er, das Rufen in der ersten Erklärung, wo Moschee nur zweimal gerufen wurde, war, weil Moschee Angst hatte und Moschee nicht wusste, was zu tun sei. Aber wenn wir aber eine Interpretation annehmen, dass immer Moschee gerufen wurde, dann ist das Rufen nicht, um diese Angst zu überwinden, nicht um Moschee die Hinweise zu geben für Dinge, die er noch nicht kennt. Weil Moschee kennt diese Dinge bereits. Also was ist es dann? Sagt Ramban, Vezeh derech chiba. Damit zeigt Gott seine Liebe seines Propheten. Er ruft ihn beim Namen. Das Süßeste, das der Mensch hören kann, ist der eigene Name. Wir merken uns unseren Namen, auch wenn wir völlig einfach mitten im Schlafen sind. Eine der besten Arten und Weisen, um jemanden aufzuwachen, ist nicht zu sagen, wache auf, sondern den Namen zu erwähnen, weil der Name, Ich weiß nicht, wie viel das wir schon mal ausprobiert haben. Entweder mit Apple-Geräte Siri oder mit den Amazon-Geräten Alexa oder mit Google, mit Android-Geräten. Man sagt, okay, Google, und dann antwortet das Telefon, ja? Das ist so das Stichwort, damit wir wissen, dass das hier etwas los ist. Der Rechiba, Gott zeigt uns seine Liebe. Veserus. Und auch um Moschee, die Liebe zu zeigen, und Moschee ihn irgendwie vorzubereiten, dass er bereit ist. Jetzt sagt der Ramban, lasst uns prüfen, ob das sinnvoll ist. Wehineh und siehe, Haldatam, der Meinung nach unserer Weisen im Sifra, Hiskir Sebekan, muss man ja auf der folgenden Frage eine Antwort liefern. Nehmen wir an, dass jeweils, wenn Gott mit Moschee gesprochen hat, er Moschee auch gerufen hat. Trotzdem wird das aber nur zweimal im Chumash erwähnt. Ausgerechnet hier. Warum ausgerechnet hier? Warum nicht? Ich weiß was, gegen Ende vom Buch Bamidbar. Dann würden wir sagen, was? Gott hat Moschee nie vorher gerufen. Nein, es war nur ein Vorbild, ein Beispiel. Aber eigentlich hat es immer geschehen. Warum hier? Es wurde hier erwähnt, ja, ba'avur. Wenn wir etwas Generelles lehren wollen, dann machen wir das nicht am Ende. Es wäre ja ganz komisch, dass Gott mit Moschee 100 Mal redet und nach 100 Mal erinnern wir uns daran zu sagen, ah, Gott hat Moschee gerufen. Du hast nicht daran gedacht, 100 Mal ist es nicht ausgelegt. Ich verweise auf einem sehr interessanten Phänomen. Es gibt Autoren, die sind so ein bisschen ein zerstreuter Professor. Man schreibt Dingen, man schreibt, man definiert Dingen, aber ein bisschen ohne dass es ganz, ganz durchdacht ist. Und vielleicht ist es durchdacht, wir denken einfach an den Leser, der gerade jetzt den Text liest. Es gibt Autoren hingegen, die sind super organisiert, manchmal zu viel so. Einer von diesen Autoren, der echt sein Werk total ausgeplant hat, ist Maimonides. Rambam hat sein Werk so ausgeplant, dass er erwartet, dass der Leser es von Anfang bis zu Ende liest. Und deshalb, das erste Mal, dass ein Begriff vorkommt, wird es immer ausgelegt. Später nicht. Wenn man von Anfang bis zu Ende liest, in der Reihenfolge, ja, dann hat man immer rechtzeitig die Erklärungen. Tut man das in einer anderen Reihenfolge oder wie in den Yeshivot, Rambam unterrichtet wird, nur aus Zitaten, dann fragt man sich, was bedeutet das oder jenes, weil man eben nicht den Plan des Autors hier befolgt hat. Tatsächlich hat Ramban sich diese Mühe, ist unglaublich. Aber jedenfalls sagt Ramban hier, nicht Rambam, Ramban, das ist Chilata Dibur, hier fängt die ganze Geschichte an. Ashraya das erste Mal, dass ein Oel Moed angesprochen wird. Und das kommt, Lelamed al Kulam, nicht Moshe zu belehren, sondern uns, die Leser, zu belehren. Dass wir wissen, dass das immer so war. Ja, das ist generell so in der Tora. Das heißt, Ramban behauptet, dass wir in der Tora, eigentlich nicht nur in der Tora, das ist eine vernünftige Art und Weise, um ein Buch zusammenzustellen, wenn wir erwarten dürfen, dass Menschen von Anfang bis zu Ende lesen und andächtig lesen. Gut. Und dann sagt er noch eine andere Sache. Man muss hier dann das Ganze so interpretieren, nur, Vayikra Hashem el Moshe, Vayidaber el Moed. Also Hashem steht zwar später, aber eigentlich zu lesen ist es schon früher. Und jetzt kommt Ramban mit einer anderen Sache. Hier sehr, sehr, sehr kurz gesagt. Al-Derech Ha-Emet. Ramban war ein Kabbalist. Das war ein Mystiker und er hat eine besondere kabbalistische Ausrichtung in der Mystik, in der jüdischen Mystik. Das nennt er der Chaimet. Hukamo ve'el Moshe amar alei el Hashem. Ja? Das kommt von Shemot Chavdalet. Shemot Chavdalet, das ist im Buch Shemot Parashat Mishpatim, das haben wir schon abgedeckt, wo Moshe dann auf den Berg, gegen Ende der Parasha, er geht auf den Berg hinauf. Und zu Moschee sagte, geh hinauf zu Gott. Was will der Ramban damit sagen? Es ist nicht ganz logisch, dass hier, wir haben Vayikra el Moschee, Vayidaber Hashem elav. Vayikra Hashem el Moschee, Vayidaber elav. Warum steht das Hashem erst in zweiter Position? Und hier sagt Ramban etwas, das eigentlich nicht ganz verständlich ist, ja, sei es denn, man vertieft sich in diesen kurzen Hinweisen, die Ramban uns, kabbalistische Hinweisen, die Ramban uns gibt. Es ist nicht einfach, das zu interpretieren. Also es gibt Menschen, die darüber viel geschrieben haben. Ich kann heute Abend nicht das wird uns viel, viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, um zu versuchen, die Kabbalah von Ramban, überhaupt, man muss eine Basis in Kabbalah haben, dann noch verstehen, was Ramban damit will. Aber ich werde mal sagen, es gibt diesen Vers, und zu Moschee sagte Gott, geh hinauf zu Hashem. Die Namen in der Kabbalah haben, also generell haben Namen Bedeutungen. Und Gott hat verschiedene Namen. Jeder Name hat eine besondere Bedeutung. In der Kabbalah ist das noch so viel mehr so. Und Ramban findet hier eine Parallelstelle, wo eben Hashem früher stehen könnte. Ve'el Moshe Amar Hashem Ale Elai. Und zu Moshe sagte Gott, komm hinauf zu mir. Aber Gott spricht nicht so, sondern zu Moshe sagte er, geh hinauf zu Gott. Das heißt, da gibt es eine bestimmte Bedeutung, die für Ramban die gleiche ist als hier. Ale El Hashem ist dann ein bestimmter mystischer Begriff, eine bestimmte Stufe der Prophezeiung, die Moshe dann erlebt. Vesodo Yadua sagt, das Geheimnis, das dahinter steckt, ist bekannt. Wie Mamad Arsinai, das kennen wir von Mamad Arsinai. Wer dort Ramban anschaut, wird noch ein bisschen mehr wissen. Vekvar Ramaztilo. Und das Serete Divrot. Ramban sagt, er hat es nicht voll ausgelegt, er hat nur einen Hinweis gegeben. Generell gibt es Autoren, später insbesondere, die Kabbalah schreiben und die Kabbalah ausführlich schreiben. Aber Ramban gehört zu jenen Autoren, die aus sehr guten Gründen kabbalistische Gedanken nur mit Hinweisen geschrieben haben. Man soll nicht zu schnell zu Kabbalah kommen. Ja? Man soll zuerst eigentlich viel anderes lernen und bis man dann imstande ist, fähig ist, um diese Hinweise mitzubekommen und dann kann man damit arbeiten. Also für Ramban ist der Vers nicht, erstens sagt er, man muss den Vers als außerhalb der normalen Reihenfolge verstehen, dann sagt er, nein, der Vers ist ganz genau geschrieben. Hier steckt ein geistiger Konzept, den er uns netterweise oder nicht so netterweise nicht auslegt. Er sagt nur Ramaztielav. Das ist mal schön zu sehen, dass das auch ein Teil der Lehre Rambans ist. So, das war's für heute. Was für Fragen haben wir?